Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Thomas Laschig, Buchautor und Geschäftsführer bei Volksverpetzer. Mit Thomas teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Gemeinsam sammeln wir auch in dieser Episode Denkanstöße, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Thomas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über den Rechtsstaat zu plaudern.
Danke dir, Steffi, für die Einladung.
Sehr gern. Thomas, lass uns ganz schlicht einsteigen. Wenn ich sage Rechtsstaat, was fällt dir als erstes dazu ein?
Mir fällt als erstes Wort Freiheit ein. Also ein Rechtsstaat, der die Freiheit sichert, aber natürlich auch die Freiheit da einschränkt, wo sie die Freiheiten von anderen beeinträchtigt. Ein funktionierender Rechtsstaat garantiert uns, dass wir in unserer Freiheit und Selbstbestimmung geschützt sind. Und vielleicht auch zum besseren Verständnis, da möchte ich mich dezidiert auch von dem missbrauchten Freiheitsbegriff abgrenzen, den die extreme Rechte verbreitet. Die extreme Rechte ist sehr autoritär, ist sehr freiheitsfeindlich, aber dieses pseudo-liberale oder libertäre Konzept von Freiheit, das sie immer benutzen, wird da massiv missbraucht und leider ziemlich erfolgreich. Also da wird jegliche Einschränkung ihrer freien Rede oder jegliche rechtsstaatlichen Systeme als Angriff auf die Freiheit geframed. Sogar die Freiheiten anderer werden als Angriffe auf Freiheiten geframed. Und das ist enorm gefährlich und leider aber auch sehr erfolgreich, weil für die Freiheit eintreten klingt natürlich nobel und richtig und als ob man historisch auf der richtigen Seite ist, aber das wird sehr missbraucht. Und deshalb möchte ich auch versuchen, zu diesem Begriff ein bisschen wieder zurückclaimen für die Rechtsstaatlichkeit und nicht gegen sie tatsächlich.
Das finde ich einen spannenden Punkt, weil da gibt es wirklich viele Narrative. Ich bin ja auch viel auf Social Media unterwegs und ich verstehe unter Freiheit auch was anderes. Nämlich, weil du ja immer ich habe meine Rechte und sie finden ihre Grenzen eben da, wo ich die Freiheit von anderen beeinträchtige. Also eine Freiheit in Gleichgewicht unter Berücksichtigung aller Rechte und Interessen. Das ist
genau
das Idealbild und das sieht unser Gesetz ja auch so vor. Und das ist schon das nächste Stichwort. Grundgesetz. Hast du einen Lieblingsartikel oder einen, der dich momentan vielleicht so ganz besonders anspricht? Ich meine, es sind alle Artikel toll, das Grundgesetz ist toll, aber vielleicht hast du einen Lieblingsartikel?
Ja, also natürlich ganz klassisch, was mich aktuell beschäftigt, ist offensichtlich der Artikel 1. Also die Unantastbarkeit der Menschenwürde ist enorm wichtig und auch die Grundlage aller weiteren Rechte und wird auch ein bisschen, wird so als Selbstverständlichkeit genommen, dass viele gar nicht mehr darüber nachdenken und sich darüber Gedanken machen. Und es ist auch ein Punkt, der ja dann auch gerade angegriffen und untergraben wird in unserer politischen Debatte. Vielleicht kommen wir später noch mehr dazu von der extremen Rechte. Und natürlich, das Gleiche gilt ja auch natürlich auch für 16a, also das Grundrecht auf Asyl, das nicht umsonst aus historischen Gründen, auch aus der historischen Verantwortung von uns Deutschen enorm, enorm wichtig ist und an dem gesägt und gefeilt wird wie an keinem weiteren und das für viele sehr viel oder sehr wenig bedeutet und das wir auch besser verteidigen müssen. Ganz, ganz wichtig.
Hat ein sehr starkes Übergewicht in der politischen Debatte bekommen, finde ich, das Thema. Und ich habe so das Gefühl, dass andere Themen, die genauso wichtig sind, momentan so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Das finde ich sehr schade. Und Asylrecht ist natürlich auch was, was in meinem Beruf extrem wichtig ist. Geht es ja auch gerade darum, dass der Rechtsbeistand bei Abschiebehaft erhalten bleiben muss. Da sind ja ganz, ganz viele Dinge, für die wir uns da auch einsetzen. Und spannend, das hat bisher noch keiner genannt. Freue ich mich sehr.
Oh, tatsächlich?
Ja.
Ja, aber gerade jetzt auch diese Angriffe auf dieses Grundrecht, auch jetzt, auch teilweise jetzt aus der CDU, tragischerweise. Ich glaube, jetzt gab es auch kürzlich erst den Vorschlag, dass man aus der CDU, dass Schutzsuchende gar nicht mehr klagen dürfen für ihr Recht auf Asyl, was ja absolut der grundlegendste Gegenstand im Rechtsstaat ist. Und das ist so ein brutaler Angriff. Und das eigentlich aus der eigentlichen Mitte der Gesellschaft, aus den Konservativen, die man doch gerade das Geständnis zum Rechtsstaat noch ansehen müsste, finde ich schockierend. Und wie schnell gerade das über Bord geworfen wird.
Ja, das haben mir viele in diesem Format schon gesagt, dass sie so ein bisschen erschrocken sind über die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge entwickeln. Da gehe ich mit, verwundert mich bei einigen Themen. Wir werden es weiter beobachten und sind gespannt, wie sich das Thema entwickelt. Thomas, um das Ganze ein bisschen mit Leben zu füllen, Rechtsstaat ist immer so ein abstrakter Begriff. Wann oder wie hast du selbst, ganz egal ob beruflich oder privat, zuletzt von diesem Rechtsstaat profitiert?
Ja, zum Glück. Ich werde natürlich regelmäßig auch abgemahnt und verklagt. Und das ist natürlich auch gut, weil ich mich dann auch verteidigen kann. Das wird natürlich teuer. Und manchmal ist es auch wirklich, es ist gar nicht so sehr das Ziel von diesen Abmahnen und dieser Klagen, ihr Recht gegen mich durchzusetzen, dass ich auch sehr selten wirklich eingeschränkt habe, sondern einfach mir Kosten zu verursachen und mich einzuschüchtern. Und ja, vor diesen Kosten schützt sich der Rechtsstaat nicht wirklich. Aber umgekehrt gibt es natürlich auch Fälle, in denen diffamierende Sachen über mich verbreitet werden oder beziehungsweise über den Blog Volksverpetzer. Und erst kürzlich gab es einen Fall, als ein Verschwörungsblog ganz selbstbewusst und wie selbstverständlich behauptet hätte, dass wir staatlich finanziert seien, um uns zu diskreditieren. Und das stimmt natürlich nicht. Wir sind komplett von Crowdfunding finanziert. Und da hat uns natürlich dann der Rechtsstaat geschützt und die Gegenseite musste da eine Unterlassung klären. Wer das war und welcher Fall, das davor berichten wir hoffentlich bald bei Volksverpetzer. Das will ich hier noch nicht spoilern.
Ich bin gespannt, ich werde es verfolgen. Aber wie schräg, dass du das erzählst. Es saß kürzlich Felix Kolb hier und hat genau das Gleiche erzählt. Da wurde auch behauptet, staatlich finanziert, musste auch ein Verfahren angestrengt werden. Und weil ich dich jetzt gerade hier hab und du sagst Verfahren und so weiter, ich hab's so gefeiert. Ich habe dich in einem Video gesehen vor einem so lila beleuchteten Hintergrund und ich habe gedacht, ey, Thomas steht doch da bei Chanyo. Ich kenne den Hintergrund, das ist 100 pro Chanyo. Man hat's aber noch nicht gesehen, sondern nur den Hintergrund. Ich habe das Setting sofort erkannt und dann wurde rausgezoomt und ja, du hast in der Kanzlei gestanden. Ich habe mich so gefreut, weil ich hatte sofort so, ich kenne das, wo der steht. Ich weiß, wo der steht. Der steht gerade in Würzburg.
Nicht schlecht.
Ja, ja,
nicht
ja.
Schlecht. Ich war in Würzburg, ja.
Ja, Chanyo ist gelegentlich so ab und an mal bei mir zu Gast. Daher kenne ich das Setup da sehr gut. Thomas, du hast schon gesagt, du hast einen Blog. Wahrscheinlich hat der damit auch ein bisschen zu tun mit dem, was du dir selbst als Pflicht gegenüber dem Rechtsstaat auferlegst. Aber vielleicht magst du es noch so ein bisschen ausführen, ganz egal ob beruflich oder privat, du als Mensch, als Bürger, als ja, Faktenchecker, wo siehst du dich selbst in unserem Rechtsstaat in der Pflicht?
Ja, ich bin kein Jurist, dafür gibt es tolle Menschen wie ja, Chanjo zum Beispiel, die uns da auch unterstützen, auch mit der Aufklärung, aber in der Pflicht ist natürlich, ich als Mensch, der jetzt, sag ich mal, Fakten im Auge hat und gibt es natürlich auch viel Desinformation über juristische Angelegenheiten, über Rechte, über Unrecht. Gerade in der Pandemie war da enorm viel Desinformation, mit der wir uns auch beschäftigt haben. Und meine Pflicht darum ist natürlich einmal auch auf der einen Seite nicht nur bei der Wahrheit zu bleiben, sondern natürlich auch im rechtlich korrekten Rahmen. Also, aber natürlich ist nochmal extra wichtig, dass sie auch natürlich rechtlich zulässig ist und ich hoffe natürlich, es ist sehr einfach, wenn was wahr ist, auch gesagt werden darf und da dann natürlich die Verantwortung als Publizist, als Chefredakteur bei uns natürlich auch einhalten, aber natürlich auch, ich will natürlich dann auch Missstände aufdecken, Rechtsbrüche, Angriffe auf den Rechtsstaat ankreiden und auch in der politischen Sphäre zur Debatte stellen und wir hatten es teilweise schon angeschnitten und wir werden anscheinend auch noch weiter darüber reden, über viele Themen, in denen das der Fall ist. Und da ist, oder andersrum, der Rechtsstaat und das Grundgesetz haben weitaus mehr mit meiner Arbeit als Faktenchecker oder als Anti-Fake-News-Blogger zu tun, als ich am Anfang gedacht hätte.
Ich habe eben kurz zur Seite geguckt, weil ich nochmal gucken wollte, weil du dir jetzt so die Wahrheit ist dir sehr wichtig. Da musste ich rasch nochmal in mein Bücherregal gucken, weil ich hatte so, ich lese wahnsinnig viel, ich kann mir nicht jeden Titel merken. Und dann dachte ich kurz, warte mal, Wahrheit kommt ja sogar im Titel vor.
Richtig.
Deines Buchs. Ja, steht hier sogar neben mir. Finde ich einen wichtigen Punkt. Und ich glaube auch, dass Fakten zu prüfen, Fakten zu checken, aufzuklären, Informationen bereitzustellen, gerade in diesen wahnsinnigen Social-Media-Zeiten von unfassbarer Wichtigkeit ist, weil du wirst ja den ganzen Tag über den Feed, den dir dein Handy da reinspült, wirst du ja zugedrömmelt mit allem Möglichen. Und durch diese kurzen Bytes im Prinzip, die dir geliefert werden, bleibt immer was hängen. Und deswegen finde ich so wichtig, dass es eben auch Faktenchecks gibt und neutrale Infos über das, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Gibt's ein rechtsstaatliches Thema, Thomas, das dich momentan ganz besonders umtreibt? Ich weiß, es sind ja viele, aber vielleicht gibt's eins, das so gerade auf Platz 1 liegt irgendwie?
Ja, ein rechtsstaatliches Thema ist, glaube ich, auch in meinen Augen, dass die Frage oder die Debatte um ein AfD-Verbot tatsächlich. Also ich finde, das ist eine enorm wichtige Debatte, die auch noch ein bisschen zu kurz kommt in der politischen Diskussion. Und zwar die Frage, wie verfassungsfeindlich ist denn die AfD inzwischen? Und b, wenn diese Frage beantwortet ist, wie kann sich der Rechtsstaat dagegen wehren, gegen diese verfassungsfeindliche Partei? Also zurzeit ist die AfD ja als rechtsextremer Verdachtsfall in Gesamtdeutschland eingestuft, in mehreren Bundesländern als gesichert rechtsextremistisch. Das jeweils alles auch schon juristisch bestätigt, in Sachsen zum Beispiel. Oder da gab es natürlich das ganz wichtige Urteil vom OVG Münster im letzten Mai, glaube ich, als der Vorsitzende Richter Buck sagte, der Rauchmelder der Verfassung schrillt. Das fand ich ein sehr eindrückliches Zitat. Wir waren damals im Saal bei den Verhandlungen und bei der Verkündung. Und da hat man auch nochmal sehr deutlich gesehen, die potenzielle Gefahr, die von der AfD ausgeht. Dass die Hochstufung als gesamtgesichert rechtsextrem kommen wird, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Also gerüchteweise liegt diese Hochstufung vom Verfassungsschutz seit einem Jahr inzwischen in der Schublade. Und
Ende 23, ne?
Ja. Und sollte Ende 24 veröffentlicht werden, was verschoben wurde wegen der Bundestagswahl, was ich auf einer Seite natürlich irgendwo juristisch nachvollziehen kann, auf der anderen Seite natürlich als Mensch, der unser Rechtsstaat schützen will, das nicht nachvollziehen kann. Denn warum, man will die Chancen einer Partei schützen, die zumindest der Ansicht dieser Behörde nach gesichert verfassungsfeindlich ist. Schwierig. Und deshalb auch die Debatte um ein AfD-Verbot. Ich möchte das nicht persönlich fordern, weil ich kein Jurist bin und das nicht beurteilen kann. Das ist ein sehr komplexes Thema und da ist natürlich auch enorm wichtig, dass ich da auch nicht meinem eigenen Vorurteil, dafür ist der Rechtsstaat ja da, dass ich nicht sage, ich mag die AfD nicht, verbietet sie. Und alles, was ich nicht mag, verbieten, ist natürlich auch so ein Reflex, den viele haben natürlich, egal auf welcher Seite des politischen Spektrums. Dem muss man natürlich widerstehen, aber es gibt ja bestimmte Kriterien und das Grundgesetz sieht ja auch so ein Instrument vor, das Parteienverbot. Und wir, und das kann ich jetzt sagen, weil bis die Folge hier rauskommt, haben wir das natürlich schon veröffentlicht. Wir haben bei Volksverpetzer nämlich eine Umfrage gestellt an alle Kandidierenden für den Bundestag. Und sie vorab gefragt, wie sie denn eigentlich zur Frage von einem Parteienverbot der AfD stehen würden. Und da halt dann gefragt, so ja, nein, wenn die Hochstufung als gesichert rechtsextrem kommt oder unter anderen Bedingungen. Und das kommt, also an den Tag, an dem wir es aufnehmen, am 12. Februar veröffentlichen wir das. Das kommt jetzt im Laufe des Tages. Die Ergebnisse, da kann jeder sich dann selber nachschauen, ob sein Kandidat, seine Kandidatin dafür ist oder nicht. Aber das war uns wichtig, um zu zeigen, dass das ein Thema ist. Ich meine, unsere Petition, die wir bei Init gestartet haben zu dem Thema Prüft ein AfD-Verbot, hat über 1 Million Unterschriften erhalten. Ich glaube, 1.018.000 oder sowas. Das ist ein Thema, das viele Menschen bewegt, weil die sehen doch, wie die AfD hetzt. Die sehen doch, wie sie mit der Menschenwürde umgeht. Das hat das OVG Münster ja auch gesagt. Die Menschenwürde wird mit Füßen getreten von der AfD. Bürger zweiter Klasse, Doppelstaatler, Menschen mit Migrationshintergrund. Also als Laie kann man sich sagen, wie kann das denn noch so bleiben? Wie kann man da dann zuschauen und nichts tun? Und deswegen ist das halt für mich ganz wichtig. Es gab ja auch viele Expertinnen und Experten juristische, die sich auch dafür ausgesprochen haben, viele auch dagegen. Ich weiß, das ist ein kontroverses Thema. Aber deswegen arbeiten wir ja auch jetzt zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die jetzt das Gutachten erstellen wollen, die das feststellt, dass, das sag ich immer gerne, wenn es denn fertig ist und tatsächlich feststellt, dass die AfD verfassungsfeindlich wäre, quasi direkt schon als Verbotsantrag kurz umgebaut werden könnte. Und das ist auch so gut wie ausfinanziert, da fehlt nur noch ein ganz kleiner Teil, dass die das angehen können. Also wir rechnen schon damit, dass das kommt. Und das sind Wege, wie wir bei Volksverpetzer versuchen, diese Debatte anzustoßen. Denn in unseren Umfragen haben wir halt viele Kandidierenden gesehen, die gesagt haben, ja, das ist das schärfste Schwert der Demokratie und da muss man vorsichtig sein. Und dadurch haben sie da recht. Aber gleichzeitig darf man auch nicht den Fehler machen, das schärfste Schwert ungenutzt zu lassen, wenn die Demokratie angegriffen wird. Denn dafür ist es ja da.
Sehe ich genauso. Nicht ohne Grund gibt's dieses scharfe Schwert im Grundgesetz. Und ich habe mit so vielen Juristinnen und Juristen gesprochen, weil mich das Thema natürlich auch beschäftigt. Und du kannst tatsächlich rechtlich drüber streiten, ja, was Erfolgsaussichten angeht. Am Ende glaube ich, dass es immer mehr Juristinnen und Juristen sind. So jetzt in meinem persönlichen Austausch, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, die inzwischen sagen, doch, das könnte man ruhig mal versuchen. Und ich habe immer weniger gehört, die sagen, ne, ich sehe da Schwierigkeiten, ob das Aussicht auf Erfolg haben könnte. Ich glaube, das werden weniger. Das ist aber nur mein Eindruck. Und diejenigen, die sagen, ja, ich weiß nicht recht, ob ich dafür sein soll oder nicht, die begründen es häufig damit, dass sie befürchten, dass halt eine zusätzliche Radikalisierung quasi aus Trotz stattfinden könnte. Das kann ich nicht wirklich abschätzen, aber ich denke, zugucken geht auch nicht. Und auch das habe ich mit Chanio relativ ausführlich erörtert, schon im Podcast. Mhm. Und ich finde ihn wahnsinnig überzeugend, wenn er sagt, naja, es kann ja eigentlich nur ein Erfolg sein, selbst wenn das Verfahren verloren geht, dann wäre wahrscheinlich die Ursache, dass sich die AfD wieder demokratisiert. Und das wäre ja letztlich auch ein Erfolg. Also sich distanziert von den ganz radikalen.
Ich finde es so ein bisschen absurde Behauptung zu sagen, wenn wir versuchen, sie zu verbieten, wird sie noch radikaler. Aber wenn sie noch radikaler wird, dann müssen wir sie verbieten. Also das ist doch so ein Argument, das sich in den eigenen Schwanz beißt. Also, man sieht doch, dass die AfD sich immer weiter radikalisiert und wir versuchen nicht, sie zu verbieten. Also wann ist dieser Punkt gekommen? Ja, worauf warten wir dann? Ja.
Was soll passieren? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und ich habe ja auch keinen Zweifel dran gelassen, wie ich persönlich das sehe. Weil ich glaube schon, dass der Rechtsstaat da in vielerlei Hinsicht akut und massiv bedroht ist. Ich habe jetzt gerade, ist noch nicht so lange her, die Sturmwarnung quasi gelesen aus der Richterschaft in Thüringen, dass Stellen nicht mehr besetzt werden können. Also wir haben ja jetzt genau das, was viele von uns schon vor einem Jahr debattiert haben. Jetzt vom
Verbotsverfahren. Ja, diese Warnungen gibt es schon länger, ja.
Ja, das ist nicht neu. Und ich habe auch nochmal geguckt in meinem Archiv, wann ich die erste Episode zu dem Thema aufgenommen habe. Es war just mit, natürlich, Chanio, vor über einem Jahr.
Ja.
Und da waren wir ehrlich gesagt ja auch schon spät dran damit. Das Thema wabert ja schon länger rum. Und Ronen Steinke hat das auch bei mir im Podcast erzählt. Er hat gesagt, es lagen ihm interne Mails vor, aus denen hervorgeht, dass das Gutachten des Verfassungsschutzes eigentlich eben schon Ende 23 fertig gewesen sein soll. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe die Mails natürlich nicht gesehen, aber da ist so einiges im Argen. Deswegen, ich habe das verfolgt, dass ihr gesagt habt, ja, dann machen wir wohl jetzt ein Gutachten oder geben eins in Auftrag. Bin sehr gespannt, wann das kommt, wie es ausfallen wird. Ich werde es nicht verpassen. Thomas, um Verbotsverfahren mal abgesehen, gibt's eine Sache, ein Thema, für das du dir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wünschst im Rechtsstaat oder das du gern verbessern würdest?
Ja, also ganz allgemein, ich komme ja aus der Perspektive mehr Aufmerksamkeit für Fakten schaffen, Werbung für die Wahrheit. Mein Buch hat das zuvor ja schon erwähnt. Und was mich in der aktuellen Debatte auch so stört, und die hängt mit dem allen zusammen, was wir gerade gesprochen haben, auch mit den Angriffen auf Artikel 16a und diese Angriffe auf den Rechtsstaat, ist ein Grundaspekt in der aktuellen Debatte ist ja auch immer die Kriminalität oder die vorgeschobene Sorge um Sicherheit, die ja auch dazu geführt haben, oder der Auslöser war, dass Friedrich Merz sein Versprechen gebrochen hat, keine Anträge durchzubringen, die nicht ohne Zustimmung der AfD durchkommen würden, womit er ja das gemacht hat. Und teilweise, wie einige kritisieren, auch rechtswidrige Sachen umsetzen wollte, die mit Urheberrecht nicht vereinbart sind und so weiter. Ja, auch alles Rechtsstaat hier die ganze Zeit. Nämlich, dass in der ganzen Debatte, in der politischen, aber auch medial, über Kriminalität so völlig fehl am Platz debattiert wird. Also, dass sie hier so total von vereinfachten und emotionalen aufgeladenen Narrativen leiten lässt, die nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Ich habe dazu auch ein Video kurz danach veröffentlicht, die wahren Ursachen für Merz Desaster, weil dass Kriminalität und Migration gleichgestellt werden, als ob sie ein und dasselbe Thema wären und als ob sie sich gegenseitig bedingen würden, was nur ganz entfernt stimmt. Denn wenn es gab ja kürzlich den öffentlichen Brief von, ich glaube, 67 Strafrechtsprofessoren und Professorinnen, ja, die halt sachliche dazu aufgerufen Debatte. Haben, sachliche Debatte. Evidenzbasierte ja. Debatte über Kriminalität. Und das ist genau das Problem, denn die Ursachen für Kriminalität sind nicht Migration, sondern andere Gründe. Es sind oder korrelieren Alter, Geschlecht und die eigene soziale Sicherheit und das Umfeld sind die wichtigsten Faktoren. Und da diese Trennung von diesen ausländerrechtlichen Themen und der Sicherheit, denn keine der Vorschläge, die Merz jetzt durchbringen wollte, hätten A, die Sicherheit gefördert, B, hätten sie auch nicht solche Tragödien wie Aschaffenburg verhindert und C, was hat zum Beispiel die Begrenzung des Familiennachzugs mit der Sicherheit zu tun? Das sind Angriffe auf legale Migration, um angeblich illegale Migration zu bekämpfen und angeblich für mehr Sicherheit zu sorgen. Und diese Entkoppelung, das ist völliger Quatsch, und diese Entkoppelung von der Evidenz hin zu diesen populistischen Instrumentalisierungen für die Migrate, das kommt mir ein bisschen zu kurz. Weil es wird natürlich viel kritisiert, viel natürlich, ja, die fehlende Rechtsstaatlichkeit kritisiert, es wird kritisiert, dass es Vorschläge sind, über die AfD buchstäblich auch im Parlament da gejubelt und geklatscht hat. Also als wenn wir ein symbolisches Zeichen möchten, was der extremen Rechten hilft, dann gibt es ja wohl kein besseres. Und auch die Spaltung der demokratischen Mitte, die Merz dadurch ohne eigene Not verursacht hat. Was mich am meisten stört, ist da, dass diese Grundprämisse, die dahinter steckt, eigentlich gar nicht mehr hinterfragt wird. Und ja, das hängt auch sehr viel mit rechtsstaatlichen Prinzipien zusammen und auch mit Recht und mit Straftaten und mit Kriminalität und wie diese missbraucht und verzerrt werden.
Finde ich spannend, dass dir gerade das Thema eingefallen ist, weil ich habe just in diesem Format mit einer Kollegin gesprochen, die genau das angesprochen hat. Mit anderen Worten, aber vergleichbar. Und sie hat sehr viel Kontakt, gerade zu jugendlichen Flüchtlingen und hat auch Vormundschaften schon übernommen. Und sie hat gesagt, das Problem sind nicht die Flüchtlinge, sondern die Art, wie wir sie nicht integrieren. Ab der Sekunde, wo sie hier auftauchen. Und wir haben dann da so ein bisschen in Gedanken mal durchexerziert, wie es uns ergehen würde, wenn uns das widerfahren würde. Und ich kam am Ende auch zu dem Schluss, ich werf da nicht den ersten Stein, wenn du dann irgendwann Mist machst. So, und mit Mist meine ich jetzt nicht irgendein tragisches Attentat. Das ist furchtbar. Das ist uns allen nahegegangen. Das hat aber, glaube ich, nichts mit jugendlichen Flüchtlingen zu tun oder mit Flüchtlingen, die von ihrer Familie getrennt sind. Das ist eine ganz andere Konstellation. Und ich finde es auch schwierig, da von einem konkreten Fall, von einem grausamen, schrecklichen Attentat auf die Allgemeinheit zu schließen. Und meine Kollegin hat dann ganz nett da mal diesen Narrativen den Spiegel vorgehalten und hat gesagt, ja, dann müsste man ja auch, wenn eine Frau von ihrem Mann getötet wird, sagen, alle Männer sind Mörder. Fand ich sehr anschaulich, sehr plakativ und guter Punkt mit den Statistiken. Das hatten wir auch schon hier erörtert. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass es so viel wirklich faktenbasierte Beiträge in sozialen Medien gibt. Thomas, dieses Format heißt ja mir, von mir zu dir aufs Ohr. Hast du eine Message, meine Lauscherinnen und Lauscher da draußen, eine Botschaft, die dir jetzt gerade unter den Nägeln brennt, die du jetzt gerne loswerden möchtest?
Das Wichtigste ist, A, wachsam zu bleiben und B, nicht den Mut zu verlieren. Also, du hattest vorhin erwähnt, die Themen, die Schlag auf Schlag auf dem Handy auftauchen. Und ein Teil davon, ein Teil des Ziels davon ist, euch zu zermürben. So viel Infos zu machen, die euch überwältigen, dass ihr nicht mehr wisst, was wahr ist, dass ihr auch den Mut verliert, dass so viele schreckliche Dinge passieren. Und da habe ich zwei wichtige Sachen, die ich euch raten möchte. A, quasi weniger Doomscrollen. Also lasst euch weniger vom Algorithmus fertig machen. Lasst euch weniger fertig machen von den ganzen schlechten Nachrichten, den hetzerischen Schlagzeilen und Forderungen. Es ist in Ordnung, quasi auch manchmal abzuschalten. Nutzt eure Zeit lieber gezielt und geht auf konstruktive Seiten, auf Seiten, die euch informieren. Schamlose Werbung für Volksverpetzer hier an der Stelle einfügen. Aber und informiert euch trotzdem gründlich. Also lasst euch nicht fertig machen, aber informiert euch trotzdem gründlich über die Hintergründe. Wir hatten jetzt hier ein paar Sachen ja erwähnt, die in der Debatte zu kurz kommen, in denen viel Desinformation herrscht. Und sich dadurch dieses Dickicht zu kämpfen, ist enorm wichtig, dass man nicht das Ziel aus den Augen verliert. Denn ein Rechtsstaat, eine Demokratie kann nur funktionieren, wenn wir informierte Bürger haben, die sich auch engagieren. Und so viel in unserer Gesellschaft ist gerade danach ausgelegt, uns entweder zu desinformieren oder uns zu entmutigen. Also das sind die zwei größten Ziele von den russischen Propagandamaschinen, von Milliardären bezahlten rechten Desinformationsseiten. Und ja, damit meine ich auch Axel Springer Medien wie Welt und Bild dezidiert. Die versuchen euch entweder zu falsches Bild zu liefern oder den massiven Protest, der auch jetzt gerade auf der Straße ist. Das sind Millionen Menschen auf der Straße gegen Rechtsruck, das zu demotivieren. Und das sind die zwei wichtigsten Punkte. Und wir können unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie und unsere Freiheiten nur schützen, wenn wir den Mut nicht verlieren, wenn wir da wachsam sind. Deswegen ermutige ich auch, geht auch auf die Demos. Einfach nur, um dieses Wir-Gefühl zu machen. Das fühlt sich toll an. Mit Tausenden, Zehn, Hunderttausenden, das waren es in München letzte Woche, auf der Straße zu sein, aus allen Bereichen der Gesellschaft und für eine gemeinsame Sache zu kämpfen. Das macht enorm viel Mut. Und schaltet die kreischenden Desinformationsmedien ab und geht mal ganz dezidiert auf seriösere, sachlichere Medien und informiert euch da, dass ihr Bescheid wisst und dass ihr den Mut habt, weil sonst kann man die Freiheit und die Gerechtigkeit nicht verteidigen.
Und in dem Zusammenhang sehr wichtig in den sozialen Medien die Unterscheidung zwischen für dich und gefolgt. Das übersieht man sehr, sehr schnell. Das ist zum Beispiel, es ist eigentlich auf fast allen sozialen Medien, dass du ja selber die Wahl hast. Willst du dir das angucken von den Menschen oder den Accounts, denen du folgst? Oder willst du einfach alles angucken, was dir so in den Feed gespült wird? Und da bleibt man manchmal wirklich ein bisschen zu lang hängen. Ich habe das Glück, bei mir sind es dann Videos von Hundewelpen. Also von daher. Aber auch da bleibt man zu lange hängen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, dass man selbst in den Medien nicht alles unreflektiert hinnimmt. Ich will jetzt nicht pauschal ein Medium an den Pranger stellen. Es gibt aber immer wieder Berichte, da müssen auch wir Anwälte dann tätig werden. Und eines davon hast du gerade genannt und das war die Bild-Zeitung, die mit dazu beigetragen hat. Da gab es sogar eine Presseerklärung dazu von uns, die dazu beigetragen hat, dass eine Kollegin in Dresden nach dem Attentat von Solingen richtig mit Hass überhäuft und überschüttet wurde. Ja. Und ich finde, es ist auch immer ganz hilfreich, da einfach mal ins Archiv vom Presserat zu gucken. Da sind alle Rügen, die so im Lauf eines Jahres erteilt wurden, sind da aufgelistet. Und da kann man dann auch mal einfach nachgucken, ist jetzt ein Medium, das ich besonders gern lese, da oft vertreten oder nicht so oft vertreten. Also das ist vielleicht auch noch so ein Tipp am Rande. Und für diesen Artikel, den ich sehr stark kritisiert habe, da gab es übrigens auch eine Rüge. Sowas kommt und sowas. Thomas, vielen Dank für deine Gedanken, für deine Botschaft und für die Denkanstöße, die du uns mitgegeben hast. Ich danke dir.
Danke dir, Steffi, für die Einladung.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.